Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Talinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist du, lieber Hans. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Andreas. Auch ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts und freue mich, heute mit dabei zu sein.
Sie merken, diese Stimme ist neu. Mir gegenüber sitzt Dr. Hans Trageser, bayerischer Notarassessor, ganz frisch gelandet am Deutschen Notarinstitut. Du bist erst seit Mai diesen Jahres bei uns. Vorher warst du schon als Assessor unterwegs in Coburg, Bad Kissingen und Herzogenaurach. Die Landesnotarkammer Bayern, die ja für deine Einsatzorte verantwortlich ist, scheint dich für sehr frankenaffin oder frankengeeignet zu halten. Du hast also von Altbayern noch wenig gesehen, bist dafür in Franken schon ganz gut rumgekommen. Schön, dass du bei uns bist und schön, dass du heute mit dem Podcast bist.
Vielen Dank.
Wir haben heute ein Gutachten dabei aus deiner Feder. Es geht um Rückübertragungsansprüche bei Überlassungsverträgen und um die Absicherung dieser Rückübertragungsansprüche im Grundbuch durch Eintragung einer Vormerkung. Es geht mal wieder um den gar nicht so einfachen Paragraph 428 BGB, um die Gesamtgläubigerschaft. Ich mache es heute ausnahmsweise mal so, ich erzähle den Sachverhalt noch nicht vollständig, sondern ich sage nur so grob, worum es geht und dann schaffst du ein paar Grundlagen, gibst uns einen kleinen Überblick darüber, was man hier wissen kann, was man hier beachten sollte und erst dann schauen wir uns die Klauseln an, um die es jetzt hier in diesem Gutachten konkret ging, dann sollten die schon gleich auf den richtigen Boden fallen. Der Fall ist im Grunde ganz einfach, wir haben einen Überlassungsvertrag, die Eltern, Miteigentümer zu je eineinhalb, übergeben eine Immobilie an ihr Kind und behalten sich die üblichen Rückforderungsrechte vor, wollen also in bestimmten Situationen dann dieses Grundstück zurückfordern können. Und das Grundbuchamt weigert sich jetzt, die Vormerkung zur Absicherung dieses Rückübertragungsrechts einzutragen, weil die sagen, das Berechtigungsverhältnis passt nicht. Also bei dieser Eintragung der Vormerkung, da sei ein Fehler passiert, das könne so nicht, also bei dem Antrag auf Eintragung dieser Vormerkung sei ein Fehler passiert, das könne man so nicht eintragen. Gib uns mal so einen kleinen Überblick über so Grundlagen bei der Ausgestaltung von so Rückforderungsrechten. Also welche Möglichkeiten hat man da? Was wird in der Gestaltungsliteratur so als, es gibt ja zwei Modelle, welche werden da so empfohlen oder beschrieben zumindest? Ja.
So ist es ja. Also es gibt zwei Modelle. Zum einen gibt es da die sogenannte einstufige Lösung. Da ist es so, dass mit Eintritt eines Rückforderungsgrundes, dass dann auch direkt automatisch der Anspruch entsteht, ohne weitere Handlung oder weitere Bedingungen. Und dann entsprechend auch schon das Stellen des Rückforderungsverlangens ist dann, wie gesagt, keine Optionserklärung oder Herbeiführung einer zweiten Bedingung, sondern bereits dann die Geltendmachung dieses Anspruchs. Das ist die einstufige Lösung, nicht so weit verbreitet. Deutlich verbreiteter ist dann die zweistufige Lösung oder das Optionsmodell auch genannt. Da muss man drei verschiedene Ebenen quasi unterscheiden. Dann haben wir einmal den Rückforderungsgrund, der ist dann vertraglich vereinbart. Das sind diese typischen Rückforderungsgründe, die man aus der Praxis kennt. Die
also Vorversterben, Verkaufen, Belasten,
Insolvenz, Verfahrensöffnung, güterrechtliche Wirkung, alles, was es da so geben kann. Dann tritt einer dieser Gründe ein, dann entsteht ein sogenanntes Rückforderungsrecht, aber das muss man dann erst ausüben. Also das Recht ist dann quasi erst dem Anspruch vorgelagert. Der Anspruch entsteht damit dann erst, wenn der Rückforderungsgrund eingetreten ist und dann das Rückforderungsrecht ausgeübt worden ist. Das ist quasi ein doppelt bedingter Anspruch, der führt dann zu dem Rückübereignungsanspruch.
Und beliebt ist es deswegen, dieses Optionsmodell oder dieses zweistufige Modell, weil die Übergeber dann nochmal so das in der Hand haben, also eben die Entscheidung, ob dieser Anspruch jetzt entstehen soll oder nicht. Also das ist ein Aspekt, der so ein bisschen dafür spricht.
Genau, die haben dann noch die Entscheidungsfreiheit, dann ist es eben nicht dieser Automatismus, sondern dann können die sich überlegen, beispielsweise beim Vorversterben, wer dann die Erben wären des Erwerbers und sich dann damit auch zufrieden geben können oder sich dann aktiv dafür zu entscheiden, dass sie es doch zurückfordern wollen. Ja,
also zumindest ohne, dass sofort gleich dieser Anspruch entsteht. Den Anspruch könnte ich auch nicht geltend machen einfach und sagen, stimmt, den lasse ich jetzt einfach verjähren, aber im Grunde klar ist das so ein bisschen so ein Aspekt. Wir haben uns mit dieser Frage Optionsmodell, einstufige Lösung auch schon mal intensiver im Podcast befasst. Darauf würde ich jetzt, glaube ich, verweisen an der Stelle in Folge 42, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da nochmal reinhören wollen, da ging es intensiv um eine BGH-Entscheidung aus dem Jahre 2024, Ende des Jahres 2024, hatte der BGH da mal was zu entscheiden zu einer Konstellation, in der diese einstufige Lösung gewählt war, also eher ungewöhnlich und zusätzlich der Anspruch auch noch als höchstpersönlich ausgestaltet war. Also eine ganz interessante Entscheidung und auch ein ganz guter Impuls für die notarielle Praxis, sich mal damit zu befassen, wie sind denn eigentlich diese Rückforderungsrechte konkret ausgestaltet in den Mustern, die da so verwendet werden. Besonders blöd ist, glaube ich, die Situation, dass man sagt, man will eigentlich das zweistufige Modell. die Formulierungen im Vertrag sind aber doch nicht ganz so eindeutig, wie man vielleicht meint. Und dann könnte man doch auf die Idee kommen, dass hier nur das einstufige Modell gewählt worden wurde oder andersrum. Also diese BGH-Entscheidung hat uns damals doch dazu gebracht, nochmal drüber nachzudenken, wie man da konkret eigentlich formulieren sollte und wie hier am besten gestaltet wird, um eindeutig die eine oder eben die andere Lösung zu haben. Aber das ist so das, was wir momentan auch in den Handbüchern dazu finden. Das Optionsmodell hat ja noch weitere Vorteile, die dann irgendwie die Pfändung und so weiter betreffen, aber das wollen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Das ist das eine. Also wie kommen wir sozusagen zu diesem Rückübertragungsanspruch? Reicht es uns, wenn nur ein Rückforderungsgrund vorliegt, oder brauchen wir eben zusätzlich noch die Ausübung dieses Rückforderungsrechts? Und hier in dem Fall, den wir uns jetzt gleich näher anschauen würden, ging es ja um die Eintragung einer Vormerkung, die das absichern sollte, also diesen Rückübertragungsanspruch absichern sollte. Was muss man sich denn vielleicht vergegenwärtigen, wenn man sich diese beiden Modelle auf der einen Seite vorstellt und dann die Vormerkung auf der anderen Seite? Was sichert die Vormerkung genau ab?
Genau, also die Vormerkung sichert, wie es auch in § 883 BGB drinnen steht, nur den Anspruch ab. Mhm.
Ich lese mal vor, 883 BGB, Voraussetzung und Wirkung der Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück und so weiter, kann eine Vormerkung eingetragen werden. Das heißt, das ist vielleicht auch was man sich bei der Gelegenheit vergegenwärtigen kann. Abgesichert mit der Vormerkung wird der Anspruch.
Genau, bei der einstufigen Lösung wäre es ja dann quasi der automatisch entstehende Anspruch. Bei dem Optionsmodell wäre es der doppelt bedingte Anspruch, der als erste Bedingung den Eintritt eines Rückforderungsgrundes voraussetzt und dann als zweite Bedingung dann die Ausübung des Rückforderungsrechtes.
Mhm. Aber man kann mit der Vormerkung auch einen doppelt bedingten Anspruch absichern, das ist völlig unstreitig. Der § 883 Absatz 1 Satz 2 sagt ja auch ausdrücklich, die Eintragung einer Vormerkung ist auch zur Sicherung eines künftigen oder eines bedingten Anspruchs zulässig. Also das ergibt sich ja aus dem Gesetz, das dürfte ja auch weitgehend bekannt sein, nehme ich an, unter den Hörerinnen und Hörern. Gut, also das vielleicht, was man sich als Grundlage mitnehmen kann, es gibt dieses einstufige Modell, es gibt dieses zweistufige Modell und die Vormerkung sichert den Anspruch ab.
Genau, also bezogen auf das Optionsmodell quasi die zweite Stufe dann, das
wenn man es jetzt durch
den entstandenen Anspruch, genau.
Und jetzt haben wir diese Ausgangslage, dass wir sagen, die Eltern haben jetzt hier übergeben, also Übergeber waren mehrere Personen. Die mehrere Personen wollen natürlich auch irgendwie dann die Berechtigten oder die Profiteure dieses Rückforderungsrechts sein. Das heißt, die wollen das dann auch wieder haben. Was muss ich denn bei der Eintragung der Vormerkung vielleicht noch berücksichtigen, wenn ich mehrere Berechtigte habe?
Genau, da ist das Grundbuchamt an den Paragraphen 47 GBO gebunden. Der regelt, was einzutragen ist, wenn es mehrere Berechtigte gibt.
Mhm. Ich lese mal vor, § 47 Absatz 1 GBO, soll ein Recht für mehrere gemeinschaftlich eingetragen werden, so soll die Eintragung in der Weise erfolgen, dass entweder die Anteile der Berechtigten in Bruchteilen angegeben werden oder dass für die Gemeinschaft maßgebende Rechtsverhältnis bezeichnet wird. Also eine grundbuchverfahrensrechtliche Vorgabe, dass man sagt, wenn diese Vormerkung jetzt hier eingetragen wird zur Sicherung des Anspruchs, dann soll sich daraus eben ergeben, in welchem Rechtsverhältnis, also welches Rechtsverhältnis für diese Gemeinschaft hier maßgebend ist, die auf Gläubigerseite steht. Ja.
Genau, und das Grundbuchamt muss dann auch das genaue Rechtsverhältnis eintragen. Also es wird jetzt nicht ausreichen, einfach nur einzutragen als Gesamtberechtigte. Mhm. Da muss man schon sagen, welches von den Gesamtberechtigungsmodellen des BGB es denn so wäre.
Da gibt es ja doch einige, ne? Also Sie können da Bruchteile, genau. Und dann gibt es also hier den 420 bei der teilbaren Leistung und den 428 bei der Gesamtgläubigerschaft und dann gibt es auch den 432 bei mehreren Gläubigern einer unteilbaren Leistung. Also da gibt's schon ein paar Möglichkeiten, die da irgendwie in Betracht kommen. Und irgendwie in der Praxis hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist immer der 428. Ne? Es ist immer so der 428 BGB. Wir haben mal in einem der großen Handbücher unter Verweis auf eine DRI-Fortbildung aus dem Jahr 2017, 2018 den Hinweis gefunden, wörtliches Zitat, der 428 BGB sei der Maggi oder das Maggi des Grundbuchrechts, ja, des Grundbuchverfahrens. Damit kommt man immer rein, das passt immer. Ne, der Schlüssel, der mir immer da die Tür eröffnet, wenn ich einen Gesamtgläubiger eben eintragen will, dann schreibe ich halt immer 428 BGB, wird schon passen.
Genau, also fast immer. Genau,
Fast immer ist der irgendwie richtig. Und wenn man mal genauer hinschaut, merkt man ganz so einfach ist es dann doch nicht. Okay, also die Grundlagen, wir haben für die Gestaltung von so Rückübereignungsansprüchen oder Rückübertragungsrechten so zwei so Möglichkeiten. Das eine ist diese einstufige Lösung, das andere ist dieses Optionsmodell. Und was man sich auch gleich merken kann, ist, die Vormerkung sichert immer nur den Anspruch. Und wenn eben der Anspruch für mehrere bestehen soll, dann muss ich auch bei der Vormerkung das Berechtigungsverhältnis entsprechend eintragen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wurde denn in diesem Überlassungsvertrag da konkret geregelt. Also die haben zu diesem Rückforderungsrecht Folgendes ausgeführt. Die haben gesagt, das Rückübertragungsrecht kann von den Veräußerern nur gemeinschaftlich gestellt werden. Der Anspruch steht den Veräußerern als Berechtigte nach § 428 BGB zu. Nochmal, das Rückübertragungsrecht kann von den Veräußerern nur gemeinschaftlich gestellt werden. Der Anspruch steht den Veräußerern als Berechtigte nach § 428 BGB zu. Also klare Wahl des Optionsmodells in dieser Urkunde. Man hat sich also für diese zweistufige Lösung entschieden. Man hat gesagt, es gibt erstmal, wenn ein Rückforderungsgrund vorliegt, das Rückforderungsrecht. Dieses Rückforderungsrecht kann dann ausgeübt werden. Daraufhin entsteht der Rückforderungsanspruch. Bei der Ausübung des Rückforderungsrechts hat man vereinbart, es kann von den Veräußerern nur gemeinschaftlich ausgeübt werden, wohingegen der Anspruch den Veräußerern als Berechtigte nach 428 BGB zustehen soll. So jedenfalls die Klausel hier in der Urkunde. Und was hat man dann zum Grundbuchamt zur Eintragung beantragt? Naja, Folgendes. Zur Sicherung des vorbezeichnet bedingten Anspruchs auf Rückübertragung des Vertragsgegenstands bewilligt der Erwerber die Eintragung einer Eigentumsvormerkung gemäß 883 BGB zugunsten der Veräußerer als Gesamtberechtigte nach § 428 BGB. Also wir merken uns, Vormerkung ist ja nur für den Anspruch, also die sichert den Anspruch ab und hier jetzt eben dann auch Bewilligung der Eintragung einer Eigentumsvormerkung zugunsten der Veräußerer als Gesamtberechtigte nach § 428 BGB. Und was sagt jetzt das Grundbuchamt dazu? Das Grundbuchamt sagt, ja, das geht so nicht, also das kann man so nicht eintragen. Die führen wie folgt aus. Steht der Rückübertragungsanspruch mehreren Berechtigten zu, muss das Berechtigungsverhältnis für den schuldrechtlichen Anspruch sowie für diese sichernde Vormerkung identisch sein. Soweit ja auch völlig richtig. Ja, das wird ja keiner bezweifeln. Und jetzt sagen sie aber, diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Die Eintragung der Vormerkung soll zugunsten der Übergeber als Gesamtberechtigte nach § 428 BGB erfolgen, der schuldrechtliche Anspruch jedoch nur durch diese gemeinsam ausgeübt werden können. Das alleinige Forderungsrecht jedes Gläubigers ist als konstitutives Wesensmerkmal nach § 428 BGB nicht abdingbar. Die Übergeber seien bezüglich des schuldrechtlichen Anspruchs nicht als Gesamtgläubiger zu klassifizieren. Eine Eintragung der Vormerkung ist also in diesem abweichenden Berechtigungsverhältnis dann nicht möglich. So eben die Auffassung des Rechtspflegers. Ja, was ist hier passiert, Hans? Was hat der Rechtspfleger, wo irrt sich der Rechtspfleger?
Genau, hier findet quasi eine Vermischung statt auf der Ebene des Rückforderungsrechts als Bedingung für den Eintritt des Rückforderungsanspruchs. Wenn man jetzt nur das Rückforderungsrecht betrachtet, da ist es hier in der Tat so in dem Sachverhalt, dass das, wie es auch berechtigte Gründe dafür gibt oder auch in der Praxis häufig dann auch so umgesetzt wird, dass das nur gemeinschaftlich ausgeübt werden kann. Also die Ausübungserklärung des Rückforderungsrechts, die soll nur von beiden Berechtigten gemeinsam ausgeübt werden können. Während dann der Anspruch, der daraus entsteht, das Berechtigungsverhältnis davon ist davon zu unterscheiden. Und da wurde in dem vorliegenden Sachverhalt, wie auch häufig in der Praxis, dann das Berechtigungsverhältnis von § 428 BGB vereinbart.
Also der Rechtspfleger ist quasi auf der Ebene verrutscht.
So ist es,
genau. Der hat was, was hier vereinbart wurde auf der Ebene der Ausübung des Rückforderungsrechts, Stufe 1 sozusagen, oder je nachdem, wie man zählt, aber halt auf der Ebene des Ausübung des Rückforderungsrechts, was da vereinbart wurde, irrigerweise halt auf den Rückforderungsanspruch oder auf den Rückübertragungsanspruch übertragen. Und wenn das richtig wäre, hätte er recht, weil dann könnte man sagen, dann würde es nicht passen. Ne?
Also für sich betrachtet ist die Zwischenverfügung, wenn man nur die Zwischenverfügung kennt, steht da überhaupt nichts Falsches drin, alles richtig, was da drin steht. Aber es passt nicht ganz auf den anzuwendenden Fall, weil in dem anzuwendenden Fall eben auf der richtigen Ebene dann das gemeinschaftliche Ausübungsverhältnis getroffen wurde und dann nicht anschließend auch beim Rückübertragungsanspruch.
Man merkt, dass du großes Mitgefühl für den Rechtspfleger hast, lieber Hans. So, das habe ich vorhin vergessen und den Hörerinnen und Hörern noch verschwiegen. Du hast, bevor du Jura studiert hast, eine Rechtspflegeausbildung erfolgreich abgeschlossen, eigentlich, oder?
Herzlichen
Glückwunsch. Ein Abschluss mehr, aber das heißt, du kannst es vielleicht ganz gut nachvollziehen. Und wir haben uns auch im Vorfeld der Folge des Gutachten nochmal angeschaut, auch zu dritt. Und wenn alle drei nochmal so, ja, irgendwie, das klingt auf den ersten Blick schon plausibel. Also man muss, was der Rechtspfleger hier schreibt, man muss gedanklich schon gut sortiert sein, um diese Ebenen auseinanderzuhalten. Was hier gestaltet wurde, war eben eine gemeinschaftliche Ausübung des Rückforderungsrechts, aber dann hinsichtlich des Berechtigungsverhältnisses am Anspruch dann eben der 428 BGB. Und weil die Vormerkung ja nur den Anspruch sichert, passt es dann, ne? Am Anspruch Gesamtgläubiger nach 428 BGB, an der Vormerkung dementsprechend auch. als Berechtigungsverhältnis der 428 BGB. Also das, was hier beurkundet wurde und was zur Eintragung bewilligt und beantragt wurde, ist richtig. Das passt kohärent genau zueinander. Der Rechtspfleger hat sich geirrt, wenngleich hier wirklich nachvollziehbarerweise, weil das ist kein, ja,
absolut.
Nicht ganz so banal, wie man meint, und je nachdem, wie genau es formuliert ist, dann auch gar nicht so leicht ist, da.
Und man ist ja auch als Rechtspfleger nicht dabei dann bei der Urkundsgestaltung, deswegen weiß man auch gar nicht, welche Gedanken sich da der Notar gemacht hat und auf welcher Ebene gerade der Notar da unterwegs ist gedanklich. Und deswegen ist es auch wirklich als Außenstehender, der gerade das fertige Produkt dann vorgesetzt bekommt, um das zu prüfen, ob es eintragungsfähig ist oder nicht, dann in der Tat kann das durchaus tricky sein.
Manchmal gar nicht so einfach.
Was jetzt gemeint ist, genau.
Vielleicht kannst du uns ja dann bei künftigen Folgen noch so ein bisschen was aus den Horrorstories deiner Rechtspflegerzeit erzählen. Bin mal gespannt, was da noch
schauen
so,
wir mal,
was wir da noch so, was wir da noch so zutage fördern. Ja. Okay, also mit anderen Worten, das war hier, was der Notar beurkundet hat und was dann auch zur Eintragung bewilligt wurde und so, alles korrekt und auch dementsprechend vollzugsfähig, hat dann wohl auch nach Vorlage unseres Gutachtens beim Grundbuchamt funktioniert. Wir haben jedenfalls da nichts mehr davon gehört, gehen davon aus, dass das jetzt auch so eingetragen werden konnte. Aber ich finde, es ist schon nochmal so ein ganz guter Appell, sich die Gestaltung der Rückforderungsrechte in den eigenen Mustern nochmal genauer anzugucken, in welchem Modell bin ich eigentlich, und sich auch nochmal Gedanken zu der Frage zu machen, passt eigentlich die Gestaltung des Anspruchs, der dann hier entsteht, zu dem Berechtigungsverhältnis, in dem die Vormerkung eingetragen wird. Der 428, haben wir gehört, geht so ungefähr immer, ne? Magie des Grundbuchrechts, also das wird schon irgendwie passen. Aber ob das wirklich immer genauso gewollt ist von den Beteiligten, ist ja nochmal eine andere Frage. Das können wir jetzt an der Stelle auch nochmal exkursorisch beleuchten. Ist denn der reine 428 BGB bei diesem Rückforderungsanspruch jetzt mal bei so einer typisierten Betrachtung wirklich das, was die Beteiligten wollen?
In der Praxis wohl nicht. Also so habe auch ich es beobachtet, dass in der Praxis dann doch gewisse Modifikationen vorgenommen werden.
Also Modifikation heißt, wir sind grundsätzlich in dem 428 BGB, aber wir weichen von dem gesetzlichen Leitbild ein bisschen ab.
Genau, also in der Regel wird in der Praxis dann häufig, weil es das Magie des Grundbuchrechts ist, dann der 428 BGB gewählt und dann aber entsprechend modifiziert, dass es dann auch der Interessenlage der Beteiligten entspricht. Wir können ja mal kurz reinschauen in den 428 BGB.
Ja, gehen wir es mal an. Genau, ich lese den 428 BGB mal vor. Mir fällt auf, den habe ich im Podcast schon öfter vorgelesen, aber es kann nicht schaden, den auch nochmal zu wiederholen. Da heißt es, sind mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt, dass jeder die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber die Leistung nur einmal zu bewirken verpflichtet ist, Klammer auf, Gesamtgläubiger, Klammer zu, so kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten. Und gerade so der letzte Halbsatz, so kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten. Ich bilde mal einen etwas drastischen Beispielsfall, da wird es dann vielleicht klar, ob das wirklich passt oder ob das nicht passt. Wir haben Überlassung Vater und Mutter an den gemeinsamen Sohn. Dann streiten sich Vater und Sohn und dann kommt es zum Vorliegen eines Rückforderungsgrundes. Die Eltern machen dann gemeinschaftlich das Rückforderungsrecht geltend und der Rückforderungsanspruch entsteht. Und dann sagt der Sohn, ja, jetzt kann ich ja hier leisten, an wen ich will. Das heißt, das ganze Grundstück geht jetzt zurück alleine an die Mutter. Edge, Badge, lieber Vater, du hast mich zu sehr geärgert. Ich mache jetzt hier von meinem Recht nach 428 BGB Gebrauch und gebe das Grundstück zurück an den ich lieber mag. Und das bist nicht du.
Genau, dann wäre es so, könnte er. Das
würde könnte
dann,
er, also die reine, genau. der reine 428 BGB wird ihm das ermöglichen. Ja.
Dann müssten die Eltern quasi auf der zweiten oder im zweiten Schritt dann nach Paragraphen 430 BGB für einen Ausgleich untereinander sorgen, um dann da quasi durch erneuten Übertragungsakt dann das herzustellen, was sie eigentlich haben wollten.
Gut, also das heißt, dann Vater klopft bei Mutter und sagt, ich hätte ganz gern die Hälfte vom Grundstück.
Genau.
Die Frage, ob das so schön ist dann für die Beteiligung,
und ob
es so gewollt
der Interessenlage
ist,
entspricht. Ja, genau. Okay.
Das heißt, dieser 428 BGB so in der reinen Gesetzesform wird dann in den üblichen Überlassungsverträgen häufig modifiziert, zum Beispiel wie?
Genau, insoweit dann modifiziert, als dass dann die Auswahlfreiheit des Schuldners abbedungen wird und dann entsprechend ein bestimmtes Anteilsverhältnis vorgegeben wird, das dann bei der Leistungserfüllung zu erbringen ist.
Zu erbringen, also halt dann von den Veräußerern letzten Endes eingefordert werden kann.
Genau.
Und das schmeißt mich aber dann noch nicht aus dem 428 BGB raus. Ich bin dann noch im 428 BGB drin, aber im Rahmen der zulässigen Modifikation, die diese Norm eben da ermöglicht. Ja.
Ganz genau. Also Paragraph 428 BGB ist in Teilen dispositiv, nicht in Gänze. Also man kann nicht einfach nur 428 BGB drüber schreiben und dann ein komplett anderes Berechtigungsverhältnis vereinbaren. Davon ist auch hier der Rechtspfleger ausgegangen, indem er gesagt hat, dass ein Wesensmerkmal von Paragraphen 428 abbedungen wurde.
Ich lese nochmal vor, die Norm, sind mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt, dass jeder die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber die Leistung nur einmal zu bewirken verpflichtet ist, Klammer auf, Gesamtgläubiger, Klammer zu, so kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten. Und alles, was quasi vor der Legaldefinition steht, also vor Gesamtgläubiger, das sind Kernelemente, die machen diese ganz Gesamtgläubigerschaft genau aus. Das ist zum einen, jeder kann die ganze Leistung fordern. Und zum anderen, der Schuldner muss nur einmal leisten, muss sie nur einmal bewirken. Das sind die beiden Kernelemente. Und in der Klausel, die wir hier zu beurteilen hatten, las ich das ja so, als könnte nicht jeder alleine die Leistung fordern, sondern als könnten sie das nur gemeinschaftlich. Und da ist der, also das war ja der Denkfehler des Rechtspflegers, also er dachte, das betrifft genau den Anspruch und nicht das vorgelagerte Rückforderungsrecht. Und dementsprechend wäre hier ein Wesensgehalt des § 428 BGB nicht gewahrt. Also der Anspruch sei nicht in Gesamtgläubigerschaft vereinbart und dementsprechend könne auch die Vormerkung so nicht eingetragen werden.
Und wenn das der Fall gewesen wäre, hätte es, genau, stünde das der Eintragung entgegen, zumindest eine Eintragung nach 428 BGB und dann entsprechend hätte der Rechtspfleger recht gehabt.
Wenn der Sachverhalt anders gewesen wäre, hätte der Rechtspfleger uns seine Rechtsauffassung recht gehabt. Okay, also, ja, gelegentlich ist es so, genau. Ja. Auch auf notarieller Seite, wenn der Sachverhalt anders gewesen wäre, hätte sich auch der Notar nicht geirrt. Ja.
Genau.
Aber okay, das war hier sozusagen der Denkfehler, der da eben unterlaufen ist. Ist ja nachvollziehbar. Aber auf der Rechtsfolgenseite, also dieser Teil der Norm, in dem es dann heißt, so kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten, das ist dispositiv, das kann ich also vertraglich verändern und bleibt dann aber trotzdem noch im 428 BGB drin, weil ich die Voraussetzungen eben immer noch habe. Also jeder kann die ganze Leistung fordern, der Schuldner muss nur einmal leisten. Dann bin ich in der Gesamtgläubigerschaft und wenn der Anspruch diese Voraussetzungen wahrt, kann ich auch die Vormerkung in diesem Berechtigungsverhältnis eintragen.
Ganz genau. Ganz
das
genau.
Ist ja das, was man dann mitnehmen kann. Aber vielleicht ist es für die Praxis dann, wenn man die eigenen Urkunden anschaut oder die eigenen Muster anschaut, interessanter gar nicht so sehr den Blick auf die Grundbuchanträge zu richten, sondern eher sich zu fragen, wie soll eigentlich dieser Anspruch gestaltet sein? Mhm. Und bin ich dann bei diesem Rückübertragungsanspruch, sei es jetzt nach dem einstufigen Modell oder sei es jetzt nach dem Optionsmodell, passt es zu dem, wie die Beteiligten das wollen, so wie sie Beteiligten wollen, wird es umgesetzt und bin ich dann noch im 428 BGB oder bin ich in einem anderen Berechtigungsverhältnis? Und dann ergibt sich daraus sozusagen automatisch auch, in welchem Berechtigungsverhältnis ich die Vormerkung zur Eintragung bewilligen und beantragen lassen muss.
Genau, um dann später mögliche Probleme beim Grundbuchvollzug zu vermeiden.
Das
spricht der Rechtspfleger aus.
Das spricht der Rechtspfleger aus, dir, genau. Ja. Erforschung des Willens der Beteiligten und rechtliche Vertragsgestaltung und die Vermeidung von Vollzugsproblemen im Grundbuchamt.
So genau.
Die drei Säulen aus dieser Perspektive. Sehr schön. Gut, also Hans, ganz herzlichen Dank für die schöne Vorbereitung dieser Folge, auch für die viele Mühe, die in dieses Gutachten geflossen ist. Wir haben solche Fälle ja immer wieder. Es ist tatsächlich, würde ich sagen, der Maschinenraum des DNI, da muss am Anfang, wenn die Kolleginnen und Kollegen hier bei uns ankommen, jeder mal durch. Es kommen jetzt dann demnächst wahrscheinlich die Anfragen zum Anderkonto, zum städtebaulichen Vertrag, nach und nach dann auch zur Vor- und Nacherfolge. Also du wirst in anderen Erfolgen, habe ich schon mal den Giftschrank schon noch von außen und von innen dann kennenlernen. Ich freue mich sehr auf weitere Folgen, freue mich auf die ein oder andere Anekdote aus der Rechtspflegerzeit und darf mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht mit dem Abschlussappell doch nochmal auch anderthalb Jahre nach dieser BGH-Entscheidung und nach unserer Folge 42 aus dem Frühjahr 2025 eben den Blick nochmal auf die eigenen Muster zu werfen, von Ihnen verabschieden mit den, ob der Satz jetzt aufgeht, weiß ich nicht genau, der war jetzt schon sehr lang, aber Sie wissen, was ich meine. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Erfolg in der Praxis, darf ich von dir, lieber Hans, verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
Dann Wiedersehen. Tschüss.